Willkommen zur 8. Folge von Alter Ego. Ich bin der Benji und heute sitzt mir gegenüber die Elli Preis.
Hey. Hi, was geht?
Hi. Schön, dass wir es geschafft haben. War ja nicht ganz so einfach.
Ja, I'm sorry, ich bin ein bisschen verpeilt momentan. Ja,
macht nichts. Ich habe das gerade gesagt, ich habe es sehr witzig gefunden, wie wir sie um 4 das ausgemacht haben und dann zum Viertel über bis live gegangen, irgendwo chillig am Balkon. Habe ich sehr witzig gefunden. Aber wie gesagt, vielleicht eh besser. Ich war ein bisschen zu nervös irgendwie. Ich weiß auch nicht genau. Ich bin immer vor den Aufnahmen extrem aufgeregt.
Und voll
weil,
süß.
Ja, weil ich die Leute halt nicht einschätzen kann, ob die irgendwie drauf einsteigen und so. Mhm. Aber bei dir machen wir jetzt weniger Sorgen, was ich da so mitkriegt habe.
Ja, auf bis jeden Reise. Fall. Ja. Ja, also ich bin, glaube ich, relativ entspannt so als Person.
Zugänglicher Mensch.
I guess.
ja, wie geht's dir gerade so? Alles okay?
Actually, sehr gut.
Bist du entspannt?
Momentan. Entspannt eher nicht. Ich bin so ein bisschen motiviert, aufgekratzt, so Sommer kommt irgendwie. Ich habe so diesen Wall an Energie.
Ah ja.
Ich habe jetzt auch nur 5 Stunden geschlafen und war gestern, obwohl ich so komplett nüchtern war, war ich noch so bis 7 wach und habe einfach voll viel getalkt mit Freunden und keine Ahnung. Ich genieße einfach so Quality Time und so viel Energie haben gerade sehr. Also ich gehe auch nachher noch ins Studio, mache einen Song fertig.
Ah, okay.
Ja.
Mit wem bist du im Studio?
Mit dem Isaac. Ich habe vergessen, die haben sich jetzt nämlich umbenannt in, ich glaube, Kalt. Irgendwie Kalt. Die hießen davor Kolibri. Mhm. Und ja, jetzt haben sie sich irgendwie vor kurzem erst umbenannt und ich habe mit denen dann länger nichts mehr gemacht.
Du hast schon mal mit denen gearbeitet?
Genau, mit denen habe ich schon mal gearbeitet. Da habe ich noch auf Englisch Musik gemacht und dann ist leider ihr Computer komplett abgekackt. Also der hat, alle Dateien waren weg.
Scheiße.
Ja, ich hatte nur noch die Demos, was richtig schade ist. Ich habe so gute Tracks mit denen gemacht. Ja, aber anyways, jetzt gehen wir es auf jeden Fall nochmal an und gleich der erste Versuch ist dann Banger geworden. Also ich bereue nichts.
Nice. Bist du ja immer gescheit busy, hey. Du bist eigentlich ständig im Studio, kommt mir so vor.
Es sagen mir mehrere Leute und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich bin so ungeduldig, wenn ich so Snippets habe, wo ich mir denke, bam, das ist so nice, so, ich will das einfach teilen mit den Leuten, dann mache ich das.
Yeah.
Und ich glaube, viele Artists bleiben einfach so still, 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 bis dann der Drop kommt und dann ist es vermutlich sogar eigentlich noch nicer, weil es so eine Überraschungsbombe ist einfach.
Ja, da gibt es dann so diese Anticipation.
I guess. Aber ich bin teilweise, ich arbeite eh dran, aber ich bin teilweise noch ein bisschen zu ungeduldig und will dann irgendwie gleich so irgendwie schon so wissen, wie das dann irgendwie quasi ankommt und was die Leute dazu sagen, weil es halt, das sind halt nicht, ich würde es halt irgendwie nicht so Fans nennen, das sind Leute, mit denen ich in Kontakt bin, mit denen ich irgendwie regelmäßig auch mal so hin und her schreibe oder so. Das geht sich ja derweil noch aus bei mir. Also es ist zwar ein bisschen anstrengend manchmal, ich bin viel am Handy ab und zu, aber ich finde, solange es mich noch nicht so allzu krass überfordert, mache ich das schon gern, dass ich so auf nette Nachrichten auch antworte und halt in Kontakt bleibe mit den Leuten.
Yeah.
Und genau, und dann will ich halt einfach wissen, so wie die das finden, weißt du, was ich meine?
Ist das so deine Motivation ein bisschen auch?
Geht, also wenn ich dasselbe feiere, dann ist es mir eigentlich fast schon egal, wer was sagt, ich würde es trotzdem releasen. Aber ich finde es dann trotzdem irgendwie nice, sich drüber auszutauschen und dann halt irgendwie quasi genaueres Feedback auch irgendwie so zu bekommen, von wegen, hey, cool, dass du jetzt mehr rappst, Deutsch ist viel authentischer, passt besser zu dir, bla bla bla. Das sind so Sachen, die fühle ich eh selbst, aber wenn ich dann auch noch so quasi den Zuspruch bekomme, dann bestärkt mich das halt ein bisschen und motiviert mich schon auch weiterzumachen.
Ich muss natürlich ausnutzen, wenn du da Motivation hast,
irgendwie
ist eh klar. Aber sind das auch Leute, die da dann irgendwie ehrlich sagen würden, wenn einer was nicht sagen würde? Also, oder ist das jetzt, sind das nur so, ja, so random und Anführungszeichen, Leuten?
Ja, also prinzipiell so die ganzen Songs, weil auf Instagram poste ich ja immer nur so Snippets und so,
so
Text. Ja. Ich bin halt irgendwie voll in der Tumblr-Zeit hängen geblieben. Ich habe das sehr gefeiert dort, dass man quasi so Moods immer hatte. Also du bist auf die Seite einer Person gegangen und du wusstest so, in welchem Mood sie sich befindet. Und deshalb poste ich eigentlich immer wieder gern so ästhetische Sachen, ästhetische Bilder von meiner Umgebung oder eben so Ausschnitte aus Songs, die ich gerade mache. mit so Texten und GIFs dazu und so. Und ich überlege mir auch immer voll genau, so farblich, welche Farbe ich fühle, welche GIFs ich fühle, so für den Song. Und das ist für mich einfach so ein, so, so ein Mitteilungsding, so hey, so geht's mir und ja.
Okay, schön. Also du führst das Tumblr Ding ein bisschen weiter.
Ja,
das,
voll. Ja. Also wenn man auch so genauer hinschaut auf meinen Instagram-Feed, so ich habe auch sehr, boah, keine Ahnung, ich habe einfach ein bisschen so eine Obsession mit Farben und so Gefühl vermitteln durch Bilder und durch Songs und all, basically alles, was man irgendwie von sich aus seinem Körper in die Welt transportieren kann, sodass es für andere Leute auch verständlich wird, wie es dir innerlich geht, finde ich irgendwie voll interessant und schön.
Mich würde interessieren, was dir das gibt, wenn du die da so mitteilst. Also, also warum ist dir das wichtig?
Ich glaube, es hat sicherlich auch toxische Hintergründe. Also ich kann, also keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So, wenn du, ja, ich kann es gar nicht, ich schätze einfach mal, weißt du, was ich meine? So, es ist hauptsächlich von mir aus, es ist hauptsächlich so was Positives, aber ich merke auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel, okay, ich release einen Song und ich merke, ich kriege voll viel Feedback, voll viel gutes Feedback, mega viele Leute posten das, machen selber Stories damit, sind so, wow, ich liebe den Song, kommen zu mir her auf der Straße, wow, ich liebe diesen Song, danke für den Text, das bedeutet mir so viel und so. Und dann beim Song danach zum Beispiel kommen nur halb so viele Reaktionen. Dann läuft bei mir immer Gefahr, dass ich dadurch mich beeinflussen lasse, wie ich zu meinen Liedern stehe, weißt du, was ich meine? Indem ich quasi so viele Reaktionen von außen bekomme, muss ich echt aufpassen, dass es mich nicht, dass es nicht so zu einer toxischen Sache wird, dass ich dann quasi dass ich so quasi ein gewisses Maß an Zuspruch und irgendwie, you know, Feedback und so gewöhnt bin und dann irgendwie ein bisschen zerstört bin, wenn das nicht beim nächsten Mal wieder so ist. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube allein, dass ich drüber nachdenke, ist schon so der erste Schritt, dass es mich im Endeffekt nicht einnimmt.
Yeah. Ja, aber ich verstehe es, das ist voll schwer, dass man sich das, dass man das irgendwie ablegt. So dieses, weiß nicht, so diese Gier nach den Likes und den ganzen Reaktionen und solche Sachen.
Man muss sich halt immer so, man muss dann immer so in sich kehren und irgendwie realisieren, okay, wäre das Internet von heute auf morgen einfach weg und es existiert einfach nicht mehr. Was bleibt dann noch? Weißt du, was ich meine? Und auf die Sachen sollte man seine Gedanken und seine Energie quasi.
Du hast voll recht, aber das fällt mir extrem schwer.
Ja, es ist auch in der Theorie in meinem Kopf aber natürlich passiert es dann immer wieder.
Aber du hast ja recht, also wenn man sich das irgendwie schon bewusst ist, dann ist schon mal ein guter Schritt.
Und voll.
Sehr gesund auf jeden Fall. Also, aber ist es dann für dich, bevor du was droppst, trotzdem nur so ein bisschen furchteinflößend teilweise, weil du jetzt nicht gleich weißt, ob du jetzt wieder diese Reaktion kriegst, wie du das schon mal gehabt hast zum Beispiel? Oder
okay, das geht, kannst du mit umgehen? Das geht jetzt super deep, aber aus irgendeinem Grund denke ich gerade darüber nach, worüber ich mal mit einer Freundin von mir, die schon älter ist, die ist schon so 40 plus auf jeden Fall, mit der habe ich so, die ist Therapeutin, nicht meine, aber auf jeden Fall so Freundin von der Familie, mit der habe ich länger darüber geredet, dass gewisse Reaktionen voll von der Kindheit kommen und wie man quasi von seinen Eltern bestärkt worden ist irgendwie.
Ja.
Und dadurch, dass meine Mom mich immer so full on supported hat bei allem, was ich gemacht habe und egal wie scheiße das war, was ich gemacht habe, sie hat immer das gefeiert und mir gut zugesprochen. Und also sie hat schon auch natürlich kritisiert und gesagt, hey, das kannst du, das gefällt mir nicht, mach das mal so oder probier das besser, das kannst du besser, bla bla bla. Also sie war schon immer ehrlich, aber Ich hab mich immer so safe gefühlt in meinem künstlerischen Ausdruck zu Hause. Und ich glaube, das macht halt voll viel aus. Ich glaube, dass das ein großer Grund ist, weshalb ich eigentlich keine große Angst habe, bevor ich irgendwas in die Welt setze. Weil ich mir denke, ich weiß nicht, so was kann schon schiefgehen. Wenn ich es mag und meine Freunde und meine Familie, das sind so meine wichtigsten Leute. Und selbst wenn es niemand mag außer die oder niemand außer ich, ist das schon mal was, ich weiß nicht.
Ja, ja. Aber das ist trotzdem, du weißt, du stehst dazu zu dem Dings.
Genau. Auf jeden
du
bist Fall.
Jetzt, ja. Du hast diese Abhängigkeit jetzt nicht ganz so weit von diesen Likes oder sowas, dass du das selber dann die fertig machst durch das.
Wie gesagt, die Gefahr besteht immer, aber im Endeffekt, ja.
Ja, das, da hast du auf jeden Fall recht. Das mit deinen Eltern, dass das extrem viel ausmacht, wie die damals damit umgegangen sind.
Wie war das bei dir, wenn ich fragen darf? Weil du hast schon so grad, geschaut.
Nein, das ist witzigerweise bei mir gerade so ein Ding, wo ich, also in meiner Therapie irgendwie gerade viel drüber rede, wie das bei mir irgendwie war früher und keine Ahnung, also ich war zum Beispiel in der Schule, ich habe mal über recht leichter und so und habe halt immer so die relativ gute Noten in der Hand gebracht und so und das war dann immer so, ja, gut gemacht und so, aber zum Beispiel haben meine Eltern sehr selten oder vielleicht auch nie gesagt, so dass sie jetzt irgendwie stolz auf das sind, was ich da jetzt mache. Mhm. Ich kann mich nämlich vorher daran erinnern, dass mein Onkel mir bei der Matura gesagt hat, also wie ich meine Matura gemacht hat, dass er stolz auf mich ist. Und das hat mich halt voll gehittet, weil es halt nicht gewöhnt war, so eine Art.
Mhm.
Und ja, das sind halt dann irgendwie so Sachen, also die ich da gerade irgendwie draufkommen muss, so, okay, was macht das mit mir jetzt? Also warum verhalte ich mich in gewisse Situationen so und so? Was hat das mit dem zu tun? Es ist alles noch nicht ganz klar. Mhm. Ich muss das erst so ein bisschen aufschlüsseln. Aber ja, also voll schön, dass das bei dir halt irgendwie so eine positive Entwicklung gehabt hat.
Ja, also kein Elternteil hat im Endeffekt alles richtig gemacht. Es gibt bei jedem irgendwie so seine Macker, so, aber was das so den Support von meiner Mom angeht, auf jeden Fall. Also da habe ich mich immer gestärkt gefühlt. Und ich finde halt, das Wichtigste ist eben, dass man sich mit so Herkünften von gewissen Emotionen und vor allem so negativen Reaktionen und Arten, wie man mit Dingen umgeht, dass man sich so quasi irgendwie überhaupt damit beschäftigt und halt so zurückschaut und denkt, wow, woher kommt das? So, wie ging es mir als Kind? Ich finde das voll wichtig.
Voll.
Und im Endeffekt, was ich dann immer mir selbst sage und so auch meinen Freundinnen und so ist, man sollte nicht die Vergangenheit die Zukunft bestimmen lassen, weil dann befinden wir uns in einem endless Psycho, der halt, weißt du, so alle Eltern haben irgendwelche Fehler gemacht oder in der Erziehung halt verkackt.
Ja. Und die übernimmt man dann
und so. Und die sollte man dann nicht übernehmen, sondern halt echt in dem Alter, in dem wir uns gerade befinden, einfach drüber reflektieren und, you know, versuchen, es anders zu machen oder zumindest zu verstehen, was da schiefgegangen ist.
Ja.
So.
Ja. Es sorgt sich halt leider sehr leicht.
Ja, I know. Ich bin immer sehr der Theorie-Mensch. So. Ich weiß immer so, was zu tun ist, aber ich bin dann selber nicht immer die Person.
Ja.
Ja.
Aber ja, bei mir, also ich finde, du hast voll recht, aber bei mir hat es erst viel zu spät angefangen, dieses ganze so drüber nachdenken, okay, woher kann das alles kommen, sondern zuerst einmal die Fehler bei mir selber gesucht.
Oh ja.
Yeah. Und das ist halt dann
ich
so
glaub,
schlecht. Also sind da die Kopfhörer unangenehm?
Nein, alles gut. Ich habe nur meine Ohrringe runtergegeben, okay, okay. Weil die nerven ein bisschen mit den Kopfhörern. So, jetzt ist besser.
Okay.
Ich glaube aber, das liegt, ich will jetzt auch nicht so stigmatisieren und so, aber ich glaube, Männer haben es generell ein bisschen schwieriger, was so den Emotionszugang zu sich selbst und zu anderen Leuten irgendwie betrifft, weil da haben vor allem unsere Elterngeneration ganz bestimmt einfach, ja, verhalte dich wie ein Mann, du nicht so, die typischen Sachen. Ja, ich muss es jetzt nicht aufzählen, wir kennen uns eh alle aus. Ich finde es halt, ja, dann umso beeindruckender und schöner. Weißt du, was ich meine? Wenn man dann irgendwie trotzdem so diese Hürde überspringt und, you know, sich dann doch damit beschäftigt und nicht einfach nur toxisch wird, nur weil man selber irgendwie ein bisschen, you know.
Ja, aber das passiert so schleichend. Man ist ja dessen ja nicht bewusst, sondern das ist einfach was man dann so übernimmt. Und wenn man jetzt self-aware ist bei solchen Sachen, da muss man vor allem außen, wenn man muss ja bereit sein, dass man das sich anschaut.
Voll.
Ja. Ja, zum Glück sind wir so reflektiert. Und
wow, wir sind so toll.
Wahnsinn. Ohne Fehler. Aber ja, also das mit deiner Mama finde ich generell sehr cool, weil die hat die quasi mit deiner Schwester allein erzogen, oder?
Ja, genau, voll.
Und,
also
ja?
Ich hatte halt natürlich auch andere Familienmitglieder, die auch sehr einen sehr wichtigen Part gespielt haben, meine Tante, mein Onkel, meine Oma und so, aber ja. Es war schon, also sie ist quasi aus einem anderen Land nach Österreich gezogen und mein Dad ist dann sehr schnell weg Und ja, und dann war sie halt ohne die Sprache zu können, ohne eine gescheite, weil ihre Ausbildung wurde nicht anerkannt in Österreich.
Ach so, das auch noch.
Genau, sie war, also eigentlich war sie zertifizierte Krankenschwester und OP-Schwester sogar in Zypern.
Ja.
Und hat auch dort, sie ist eigentlich von Bulgarien nach Zypern, hat dann Griechisch gelernt, hat irgendwie dort auch nochmal so ihre Ausbildung auffrischen müssen, bla bla bla. Hat sich dort ein eigenes Leben auch alleine aufgebaut, hat dort meinen Dad kennengelernt. Dann ist sie mit meinem Dad nach Österreich, er ist dann weg. Dann war meine Mom auf einmal alleine in einem fremden Land.
Fuck,
und hat halt am Anfang wirklich halt, you know, es ist auch so traurig, das ist so das nächste Thema, so in Österreich, die Leute, die halt irgendwie so von woanders kommen, vor allem so aus jugoslawischen Ländern und so, und dann muss man halt irgendwo anfangen. Wenn du die Sprache nicht kannst, den Job nicht kannst, dann bist du halt erstmal Putzfrau oder keine Ahnung was. Und wie sie behandelt worden ist und wie das, also es war, was ich schon für Stories von ihr gehört habe. Und sie spricht auch noch immer, also sie spricht sehr gut Deutsch, aber man hört halt noch immer so ein bisschen, ich meine, klar. Sie hat das erst so mit, keine Ahnung, 36 oder so Deutsch gelernt, weißt du. Ist klar, dass da halt noch Überbleibsel sind, so. Und ich merke immer wieder, wie, wenn sie mit Leuten spricht, mit so Dienst, you know, Dienstleistern oder irgendwo, wir sind bei A1 und sie will halt, sie versteht nicht, warum sie so viel für die Rechnung zahlt hat, whatever, so typische Situationen. Sie redet mit den Leuten, ich merke, wie die Leute respektlos sind, wie sie halt irgendwie sie nicht ernst nehmen und so. Und ab dem Moment, wo ich mich hinstelle und so quasi für sie spreche, auf einmal so, ja, es tut mir so leid, weil ich denke mir so, ist es euer Ernst? So, ich meine, ich verstehe, Sprache ist ein wichtiges Tool, um sich richtig ausdrücken zu können. Es ist natürlich wichtig, aber also einfach diese Respektlosigkeit, nur weil jemand quasi die ein Akzent hat oder was auch immer.
Ja, man denkt einfach nur in Stereotype die ganze Zeit.
Ja, es ist sehr schade.
Fuck. Aber eben umso stärker irgendwie, dass der Mama sich da so trotzdem nur um euch so kümmert hat und alles, also finde ich gescheit stark.
Ja, ich auch auf jeden Fall.
Also das hast du wahrscheinlich dann also ein bisschen übernommen, oder?
Ja, also ich bin durch sie halt sehr schnell selbstständig geworden und musste mich halt auch schon früh um Sachen kümmern, weil natürlich, sie war ja nicht alleine, sie hatte uns. Und wir mussten halt alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen und ich habe relativ früh begonnen zu arbeiten. Ja, damit einfach so Kohle ins Haus kommt, basically. Also wir haben halt schon, ja, wir haben halt immer versucht zusammenzuarbeiten.
Hat dann wahrscheinlich auch den Zusammenhalt zwischen euch drei so ein bisschen
gestärkt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Was denkst du, ich meine, das ist sehr allgemein gehalten jetzt, aber was denkst du, hat es mit dir gemacht, dass du von deiner Mama allein erzogen worden bist oder ohne Papa? Kannst du das, kann man das irgendwie sagen?
Ja.
Schwierige Frage.
Schwierige Frage. Also ich habe auf jeden Fall erst so vor, ich würde mal sagen, 3-4 Jahren bin ich das erste Mal mit dem Thema Vaterkomplex oder generell dieser Thematik, dass man quasi sich gewisse toxische Partner eben sucht, weil man, weil, ich habe vorhin sogar lustigerweise gerade mit Chris, einem Freund von mir, drüber geredet, dass quasi, du bist ja wie so ein kleines Vögelchen im Nest und wenn du rausfliegst, dann willst du das, was sich so ähnlich anfühlt wie dein Nest. Du willst so etwas, was sich nach Zuhause anfühlt, nach Sicherheit, nach, you know, nach Zuhause. Und für jeden ist halt Zuhause etwas anderes und wenn für dich zu Hause bedeutet, dass eben dieses eine Rollenbild von Mann quasi, you know, nie so richtig da war, dann findest du das halt dann auch aus irgendeinem Grund. Also ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich so meine erste Beziehung hatte, hat mich das angezogen, dass jemand abweisend und eigentlich scheiße zu mir war. Also richtig scheiße zu mir war, you know. Und das ist halt irgendwie so, ich meine, einerseits bin ich dankbar für all diese Erfahrungen, weil ich habe so viel daraus gelernt und so viele Songs geschrieben, so alle meine, meine ganze erste EP. Es geht noch immer so viel um toxische Beziehungen und quasi um dieses Ding, dass man irgendwie auf den Pain teilweise so steht und sich denkt so, es ist so sad, aber man ist dann schon irgendwo, ein Masochist, ein Emotionaler. Ja. Also man ist, ja, man wird abgestoßen, man wird abgewiesen. Aber mittlerweile, also wie gesagt, so der erste Schritt, ich bin fest davon überzeugt, der erste Schritt, sowas überhaupt zu realisieren und mal drüber nachzudenken, das ist schon so die halbe Miete. Und wie gesagt, ich bin so vor 3-4 Jahren draufgekommen, dass das ein Issue ist und dass ich mich vielleicht mal damit beschäftigen sollte. Und seitdem hat sich echt einiges getan. Und nein, wirklich, also ich... Ich,
ich hab dir jetzt nicht ausgelacht, hey, boah, bitte.
Also, ich würde auf jeden Fall, also ich finde das auf jeden Fall mittlerweile, Gott sei Dank, abstoßend, wie es auch sein sollte, ja, wenn jemand halt schlecht zu mir
aber
ist. Und,
hat's dann, also du hast vor diesen einen jetzt erzählt, aber hat es dann nach dem auch noch welche gegeben, wo das auch nochmal so ähnlich war, obwohl du das da schon gecheckt hast?
Also ja, genau, es ist quasi, es ist auf jeden Fall exponentiell weniger geworden. Ich hab Gott sei Dank mit jedem Mal ein bisschen es besser getroffen.
Jedes
quasi
Mal ein bisschen weniger Arschloch.
Ja, ist so.
Ja, okay.
Wenn das so weitergeht, puh.
Boah, dann hast du vielleicht sogar mal einen netten. Aber das sind dann, ja, aber ich verstehe schon, nette Leute können auch ein bisschen langweilig sein. Und man ist dann vielleicht nicht gefordert.
Ich bin ja selber nicht immer nett, weißt du,
ja,
was
ja
ich meine?
Man muss ja nicht nett sein.
Genau. Ja, ja, also mir hat mal jemand gesagt, weil ich so gemeint habe, so, ja, ich könnte mir halt nicht vorstellen, so, und Anführungszeichen, was heißt schon normal, weißt du, was ich meine? Aber so mit jemandem, der halt so komplett normal ist, sozusagen.
Ja.
Und er dann so, Elli, du und jemand Normaler, das passt gar nicht zusammen.
Ja.
So, ja, yeah, I mean, it's kind of true, ja. Yeah.
Ja, da geht es eher um Respekt und solche Sachen.
Genau, ja, ja, so die Mindest, eigentlich so das, was man sich so als Mindestding von einem Menschen erwarten würde, das ist halt das, was weit unter dieser Grenze war eine,
ja,
Zeit lang,
okay,
weißt du, was ich,
okay,
meine?
Okay.
Also so der Mindestanteil an Respekt und halt, ja, ja, kleine Aufmerksamkeiten, Zuneigung, keine Ahnung was, also da habe ich einfach fett in die Hose gegriffen, auf jeden Fall.
Ja, aber das, ich finde ja, ich meine, du weißt das halt jetzt,
mm,
man muss halt einfach mal durchmachen, damit man das halt dann auch checkt.
Na, auf jeden Fall.
Oder?
Also ich kenne auch Leute, die das komplett umgekehrt durchlebt haben, die immer nur so voll schöne, angenehme Beziehungen hatten und das dann halt auch irgendwie so mega, you know, smooth beendet haben, dann noch Freunde geblieben sind, was auch immer. Und dann halt irgendwann haben sie dann ein Kind von der Person, die dann toxisch ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn du halt nie da durchgegangen bist und dann irgendwann erst so auf so jemanden,
ja,
triffst, dann bist du halt auch gar nicht vorgewarnt. Dann checkst du die Red Flags gar nicht.
Ja.
Und ich muss halt echt sagen, dadurch, dass ich so früh schon richtig beschissene Erfahrungen hatte, ich war teilweise noch in der Schule und musste mich eigentlich auf ganz andere Sachen konzentrieren.
Mhm.
Und ich wurde so am Handy terrorisiert und die ganze Zeit Anrufe und hateful Nachrichten und von der Schule, auf einmal steht er vor meiner Schule, auf einmal steht er vor meiner Haustür, solche Sachen, weißt du, so, ich bin nicht losgekommen, so, selbst wenn ich hätte wollen, so, ich wurde literally verfolgt, so, und wenn du solche Sachen schon so früh erlebst und viele andere Dinge, die ich in der Zeit so erlebt habe, dann, keine Ahnung, dann bist du einfach schon früher gewarnt und jetzt, wenn jemand auch nur annähernd solche Anzeichen hat,
ja,
ich,
ja,
durchschaue das sofort.
Sehr gut.
Ja.
Ja, eben, es hat immer was Positives auch, aber es in der Zeit immer geschissen ist, aber ja, bei mir ist also, bei mir hat es erst sehr spät angefangen. Also so, eben, du bist 98 geboren,
mhm,
das heißt, du bist
22.
Mhm. Also wirst jetzt heuer 23.
Mhm.
Und wenn ich also in deinem Alter habe ich noch nicht so über diese Sachen so nachgedacht. Und bei mir hat auch zuerst was passieren müssen, damit ich mich mit mir selber ein bisschen beschäftige. Aber ja, also ich finde das immer voll spannend, weil ich kriege es meistens, wie du vorher gesagt hast, nur bei Frauen mit, dass die schon im jüngeren Alter so reden. Und bei mir im Freundeskreis zumindest hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis die Männer sich ein bisschen über solche Sachen unterhalten haben.
Aber schön, also, wenn es überhaupt passiert.
Ja, ja, auf jeden Fall. Bei viel ist nie. Aber ja, ich finde, nur so kann man als Mensch irgendwie wachsen. Und man kann dann auch eben die anderen Leute ein bisschen besser einschätzen.
Ja, sowas von. Und keine Ahnung, sich selber einfach ein bisschen besser kennenlernen und seine guten und schlechten Seiten kennen. Weil wenn du dich selbst kennst, dann ist egal, wer irgendetwas so über dich zu kritisieren hat, du weißt es einfach schon. Weil ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass mir jemand einen negativen Kommentar zu meinem Charakter gegeben hat, hat es mich so gehittet, weil ich halt nie selber davor drüber nachgedacht habe und dann erst durch diesen Kommentar draufgekommen bin, dass es stimmt. Und ich war so, und wenn ich das aber schon weiß und jemand sagt mir das, dann sage ich so, hey, ich weiß, ich arbeite dran, keine Ahnung. Ja. Und dann hittet es halt nicht so hart, weil du das halt eh schon irgendwie, you know, ja, rausgefunden hast.
Been there, so quasi. Voll. Ja, aber ja, das ist geil, dann ist man eigentlich so ein bisschen weniger anfällig für Hate, oder?
Auf jeden Fall.
Also kannst du gut damit umgehen generell, wenn du irgendwie Hate abkriegst?
Also meine besten Freundinnen...
sind deine größten Hater?
Nein. Nein, aber die kriegen das auf jeden Fall schon mit. Also ich rede dann schon so mit sehr closen Leuten, auch mit meiner Mom und so, wie meine Mom ist die beste, Alter. Sie, immer wenn irgendein Hate kommt, irgendwo kommt, sie ruft mich gleich an und so, hast du das gesehen? Was für eine Frechheit, bla bla bla, was soll ich ihm antworten? So, meine Mom will mich immer gleich so, und also, weißt eh, so kontern. Und voll süß. Aber im Endeffekt, so, ich sage immer so, Mom, bitte erzähl mir sowas gar nicht erst, weil ich beschäftige mich, also ich versuche mich halt damit nicht zu beschäftigen. Weil ich merke immer, wenn ich es tue, dann ist es bringt eh nichts, weil es bringt wirklich einfach nichts.
Es geht nur darum, wie man damit umgeht.
Genau. Also ich kann es nicht ändern. Es wird immer Leute geben, die irgendwas an mir nicht feiern und irgendwas an mir auszusetzen haben. Und das kann ich nicht ändern. Und ich will es und muss es auch nicht ändern. Vor allem im Endeffekt, das hat Michi Buchinger, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, ja. Ich liebe ihn. Mhm. Ich höre mir so alle seine Podcasts an. Und er hat irgendwie letztens gesagt, dass er auch voll viel Hate auf Twitter bekommen hat, weil er in irgendeiner Fernsehshow war. Mhm. Und er meinte so, eigentlich mittlerweile ist er so einem Punkt in seiner Karriere, wo er sich darüber freut, weil das bedeutet einfach, er ist nicht irrelevant geworden. Ja, und stimmt. Leute reden halt noch über ihn. Und
das stimmt,
basically, wenn es Hate gibt, dann heißt es, jemand hat sich echt stark mit dir beschäftigt und echt viel über dich nachgedacht. Also vor allem, wenn es so deeper Hate ist, weißt du, was ich meine? Ja. Oder sogar ein Diss-Track oder was weiß ich, weißt du, dann weißt du so, Leute haben sich echt stark mit dir beschäftigt und viel Emotionen und Gedanken reingesteckt und Energie. Und ich denke mir so, danke dafür, weißt du, was ich meine?
Stimmt.
Ja.
Voll. Warte mal, hat schon ein Diss-Track gegen dich gegeben?
Ja.
No way.
Ja, schon. Also, safe. Aber darüber, I don't know, darüber mag, wie gesagt, so ich will mich damit nicht beschäftigen. Honest, so ich konzentriere mich auf die positiven Dinge, die mir passieren und der Rest kann scheißen gehen.
Ja, aber ist ja eine gute Einstellung trotzdem so. Die sind so arm und müssen denken, sie müssen die dort klein machen.
Das finde ich halt sowieso wack. Ja, also im Internet Leute klein machen. Ja.
Da geht es ja letztendlich wahrscheinlich bei Diss-Tracks vor allem um Cloud eigentlich, oder?
Ja, voll. Und wenn ich das halt dann nicht zulasse, dann ist es halt noch lustiger für mich, weil ich mir denke, so, die Person hat sich wahrscheinlich erhofft, dass ich halt so voll drauf reagiere.
Kann auflaufen lassen dann.
Aber no. Ja, was soll ich sagen?
Ja, fix. Also, weil wir gerade über diese, weißt du, so Beziehungen angesprochen und sowas. Du hast über die selber, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob es ich glaube, es war in diesem FAM-DMC- Podcasting, dass du ein extremer Mensch bist. Oder ist vielleicht habe ich es auch selber nur irgendwie so...
habe ich auf jeden Fall gesagt.
Safe. Bist du das dann in Beziehungen auch so, würdest du sagen? Also jetzt nicht nur, was so quasi Boyfriend oder so angeht, sondern halt irgendwie bei Freunden oder solche Sachen auch.
Also bei... Lustig, dass du da den Unterschied machst, weil normalerweise sollte es ja keinen Unterschied machen, aber es tut es halt schon, weil for some reason, in Beziehungen, wenn ich halt in love bin, dann bin ich extrem in love. Also es gibt für mich nicht so dieses so bisschen Schmetterlinge im Bauch, ich habe einen ganzen Zoo, weißt du, was ich meine? Es ist so, bei Freunden, die liebe ich natürlich auch extrem. Aber da fühle ich mich meistens sicherer, wahrscheinlich eben genau deshalb, weil ich, you know, es sind halt noch immer so.
Die kennen dich und du weißt,
die wissen, ja, wie du bist. Ja, so. Es macht schon einen Unterschied. Mit denen fühle ich mich auf jeden Fall safer.
Ja.
So, ich bin 22 und ich kann noch immer nicht sagen, dass ich so Männer irgendwie gecheckt habe. Weißt du, was ich meine? So, es ist echt ein bisschen ein Rätsel für mich noch immer, so was genau bei denen im Kopf abgeht manchmal. Yeah. Da fühle ich mich halt manchmal so, das Problem ist, dass viele nicht das sagen, also auch männliche Freunde oder so, oft passiert es, dass ich das Gefühl habe, sie würden gern was sagen, aber ihr Ego ist zu groß oder...
Wie was sagen?
ja, keine Ahnung, so einfach so straight from the heart, einfach straight irgendwie, wenn sie jetzt gerade was toll finden oder jetzt gerade was nicht mögen oder so, oder irgendwas sie gestört hat oder was auch immer. So, mir kommt vor, es wird nicht genug, you know, offen über Emotionen kommuniziert und mitgeteilt, so teilweise. Aber wenn es dann der Fall ist, dann fühle ich mich safe. Gehe aber trotzdem gerne ins Extrem. Ja. Ich weiß nicht, verliebt sein ist so ein, es ist wie eine Droge. Es ist schon anders als befreundet sein mit jemandem, weil du spürst halt so, die Person ist dir nah und du spürst halt so wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist wirklich einfach wie eine Droge. Es macht süchtig. Ja. Es lässt dich komplett anders fühlen und denken und du wirst auf einmal ganz gaga und ja, da stürze ich mich dann schon also zu extrem manchmal rein. Aber ich finde es auch schön, muss ich sagen. Also ich denke mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann mal, weil du beobachtest selten so alte Leute, no shame on alte Leute. Ja. Ich bin immer so, ich rede immer so und dann, ich will auf jeden Fall gar nicht disrespectful klingeln, so, aber ich habe halt selten irgendwie alte Leute gesehen, die so richtig in love waren und sich so irgendwie so passionately irgendwo geküsst haben auf der Straße oder was weiß ich. So, das ist eher so ein Ding, was man in dem Alter, glaube ich, hat, in dem ich jetzt bin und in den nächsten so paar Jahren. Aber ich glaube halt, irgendwann fadet das ein bisschen, weil man halt schon viel Erfahrung gesammelt hat und das halt irgendwie nicht mehr so neu ist, dieses Gefühl. Eventuell. Weil je mehr man etwas kennt, desto mehr... Ja. Wird es zur Normalität oder weißt du, was
Warte
ich meine?
Warte mal, da bin ich als Boomer jetzt quasi berechtigt, dass ich was sage.
Bitte, sag was.
Nein, aber redest du jetzt von, weil sie in einer Beziehung schon so lange sind oder generell, dass sie sich immer so verlieben können?
Ja, genau, dieses Gefühl von so frisch verliebt sein und so. Oh,
nein, das halte ich für Bullshit. Ich glaube, du kannst sie im Alter auch noch immer verlieben.
Ja?
Ich glaube schon. Also es ist natürlich so, wenn du jetzt ewig mit derselben Person zusammen bist, natürlich ist es dann immer so intens, wie es schon mal war. Also das ist schwierig, dass man das aufrechterhält. Also ich wünsche es jedem, dass sie es schaffen, aber realistisch gesehen, ein bisschen zu schwierig. Aber ich bezweifle die. Das wäre ja voll arg, wenn man sich stört vor, du kannst dich im Alter nicht mehr verlieben.
Ja?
Nein, das geht schon da... Liebesgeschichten und Heiratssachen an.
Ich habe halt, ich muss auch, das ist eine weitere Beichte von mir. Ja. Ich habe halt wirklich Angst vorm Altwerden. Also das ist bei mir wirklich? Wie so eine Phobie ein bisschen. Deshalb denke ich auch viel drüber nach und bilde mir dann irgendwie ein, so, wenn man halt so alt ist, hat man auf einmal alle diese schönen Dinge nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich habe so Angst davor.
Ist das das, was dich stresst dran? Dass du diese Intensität von den Gefühlen her oder so nicht mehr hast?
Ja, schon, dass ich halt Dinge nicht mehr so wie ein Kind irgendwie betrachte. Also, weil momentan, wenn ich irgendwie durch die Welt gehe, manchmal fühle ich mich halt noch immer wie ein Kind im Kopf, wie ich so die Dinge sehe. Ich habe voll viel Fantasie. Ich sehe die Dinge irgendwie so ein bisschen, also für mich, glaube ich, halt anders, weil ich rede dann so mit meinen Freunden, die sind auch so, so keine Ahnung, ich sehe irgendwelche Sachen in Wolken noch immer oder irgendwo gegenüber auf dem Dach und bin so voll abenteuerfreudig, wäre sofort dabei, wenn man irgendwie sagt so, ach, wir haben eigentlich eine andere Destination, aber fahren wir einfach irgendwo hin mit dem Auto, so machen wir einfach irgendwas, so. Ich beobachte immer, dass so alte Leute irgendwie so voll ihren Plan haben und so, sie frühstücken um die Uhrzeit und dann machen sie was im Garten und dann, oh, und irgendwie so, allein wenn ich an so einen Lifestyle nachdenke, so, ich kriege Gänsehaut, aber schlechte Gänsehaut, ich denke mir nur so, ah, it's so boring.
Ich meine, das ist eine berechtigte Angst irgendwie. Aber ich finde, solange man irgendwie, also weißt du, du hast jetzt gerade gesagt, dass deine Freunde reagieren und so, dass sie es nicht ganz checken, warum du jetzt irgendwie nur so Sachen in den Wolken siehst oder so Sachen.
Ja, bin schon manchmal ein Weirdo.
Nein, aber das ist ja, das musst du halt embracen dann einfach. Also so quasi, das sind deine Freunde und du weißt eh, okay, sie finden es vielleicht jetzt ein bisschen weird, aber sie finden es ja trotzdem so. Wie sagt man, also sie nehmen es ja, sie akzeptieren die ja.
Trotzdem. Ja, ja, so. Safe.
Und quasi, solange du das nicht irgendwie als ein Zeichen siehst, du musst es ablegen.
Nein, ich will es auch kategorisch nicht ablegen, eben, ist mir eigentlich egal, wer was, weil ja, ich liebe es.
Aber
so
ich glaube, dass sie das halt dann irgendwie so einschleichen kann, weil du halt immer, wenn du immer wieder das Feedback kriegst, so nach einem Teil überlegst du also vielleicht mal, ob du denen das mitteilst oder solche Sachen, das denke ich mir halt mal. Aber ich weiß nicht, wie du dort.
Also ich habe eher so gemeint, so das, was ich, das Zeichen, was ich gedeutet habe, war mehr so, dass eben weil ich davor die Aussage gemacht habe, dass ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen, dass ich die Welt manchmal ein bisschen anders sehe.
Ja,
dass,
ja.
Da habe ich halt das Beispiel gegeben, dass quasi...
Ich weiß schon. Also ich habe es jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Ja, also na, ich habe dich schon verstanden. Aber okay, ich find, eine gute Möglichkeit, wie man das verhindert, dass man in so eine Routine einfällt, vor der du irgendwie Angst hast oder so, ist, dass man einfach neugierig bleibt.
Ja.
Also wenn du dich einfach für Sachen interessierst und neugierig bleibst, gibt es immer irgendwas Neues oder so. Das eine ist halt, man wird halt irgendwie im Alter, glaube ich, einfach gemütlich und möchte halt irgendwie nicht die ganze Zeit mit neuen Dings bombardiert werden, neuen Eindrücken und solche Sachen. Aber das kann man, glaube ich, sehr gut steuern. Also wenn du das irgendwie immer im Hinterkopf behaltest und halt immer neugierig bleibst und nicht, wenn du was Neues siehst, denkst, hä, was ist das für ein Scheiß? Und dann, ah cool, was ist das? Oder quasi, sei es jetzt Musik oder Kunst oder irgendwelche anderen Sachen.
Ja,
oder
voll.
Leute.
Das ist voll schön ausgedrückt und das stimmt total. Und im Endeffekt denke ich mir auch so, dass... Ich meine, die quasi alte Generation, die ich jetzt beobachte, die hatten ja eine ganz andere Kindheit und Jugend. Und wenn wir alt werden, dann werden wir irgendwie so an der Veranda sitzen und denken, oh, weißt du noch, Gucci gegen Lil Pump? Weißt du, was ich meine? Also, wir werden alle tätowiert und irgendwie so vielleicht noch immer im Joints rauchen oder was weiß ich. So. Ich glaube, wir werden sowieso ganz andere alte Leute als so die alten Leute jetzt. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie dann so Leute anraunzen und irgendwie mad sind. Weißt du, was ich meine? Also, glaubst du, man wird cranky automatisch?
Es kommt nach einem Teil einfach so ein bisschen, also ja, wie gesagt, also wenn man sich irgendwie dessen bewusst ist oder sowas, dann kann man das sicher abwehren nur, aber das ist einfach was mit dem Alter. Also ich merke es zum Beispiel bei Musik jetzt bei mir so. Also ich muss mich recht viel mit Musik auseinandersetzen und so und ich habe, wie wir jetzt das zu dir ein bisschen recherchiert haben und solche Sachen, sind wir jetzt sehr viel ist mir halt einfach so eine ganze Szene offenbart geworden, die halt, mit der ich vorher einfach nur nichts zum Tag gehabt habe, weil ich es halt vorher nicht gewusst habe und so. Und ich habe mich einfach in meiner Jugend viel mehr mit neuer Musik auseinandergesetzt wie jetzt halt zum Beispiel. Und ich finde es halt voll schade. Das hat mich jetzt sehr wieder voll motiviert, wie ich es halt alles gesehen habe und so. Aber man ist halt nicht mehr so geflasht von Sachen, die man hört, weil man es immer wieder vergleicht mit Sachen, die man schon gehört hat. Also du denkst, ah, das sagt sich aber das und das flasht mich jetzt nicht so. Also du sammelst halt so deine Erfahrungen, die du halt hast, und man gleicht das immer mit denen, was du schon gehabt hast, wenn du was Neues siehst. Und das ist so, glaube ich, ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Und darum finde ich eben so dieses Neugierigbleiben ist ein gutes Mittel, um das vorzubeugen, dass man sich da irgendwie satt hört oder sieht an Sachen.
Voll.
So sehe ich das.
Ich denke mir so, vor allem wenn man alt ist, würde ich wahrscheinlich so dann erst recht so Sachen machen, die lebensgefährlich sind, weil ich mir denke, ich habe eh schon gelebt. Also dann würde ich wahrscheinlich so Fallschirm springen, Bungee Jump. Also wenn es mein Herz noch erlaubt, dann bin ich auf jeden Fall down für all diese Sachen.
Ja.
Hoffentlich lebe ich so lange, aber dann will ich auf jeden Fall. Ich bin dann so mit weißen Haaren und springe aus dem Flugzeug.
Aber denkst du, möchtest prinzipiell alt werden?
Meine Mom war immer so traurig, weil ich habe jahrelang, weil ich eben so eine Phobie davor habe, so habe ich immer wieder gesagt, ich möchte es gar nicht. Ich habe das lange Zeit als Argument benutzt, weshalb ich Zigaretten geraucht habe.
Ach so.
Ich habe immer so gesagt, so, ja, ich will ja gar nicht so alt werden. Und meine Mom war immer so, sei leise, Elisabeth, sag das nicht nochmal. Und mittlerweile denke ich mir so, klar, also ich glaube, you know, man denkt sich dann nicht mit 60 so, ja, nice, jetzt war es das eigentlich geil, weißt du, was ich meine? Also man will ja dann noch weiterleben, das ist ja, also, und von dem her, jetzt ist es leicht zu sagen, ja, mit 60 reicht es dann schon wieder, aber wenn ich dann mal 60 bin, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr traurig, weg zu sein. Also von dem her, ja, wird schon genalt werden.
Du nimmst es so in Kauf ein bisschen.
Ich nehme es in Kauf. Ich werde dann einfach andere coole Sachen machen und mir die Zeit vertreiben.
Vielleicht musst du einfach mal coole alte Leute kennenlernen.
Ja.
Dann denkst du vielleicht so, boah.
Ja. Ich meine, meine Oma ist sehr cool. Die arbeitet, die hat so einen ganzen Supermarkt im Garten, die baut wirklich alles an, so sogar geil, irgendwie ja, so tropische Früchte im Gewächshaus und alle möglichen Sachen, und das ist schon cool.
Du kannst ja dann so Schwammerl anbauen oder solche Sachen.
Ja. Magic Mushrooms. Ja. Dann bin ich so diese verrückte Frau im Wald.
Ja, aber das ist doch eher geil. Stell dir vor.
Safe.
Tschüss, die ganze im Wald, nur auf Mushrooms.
Ich bin so diese Schamanin, so Leute kommen zu mir, um erleuchtet zu werden dann.
Hey. Freundin, also nicht die, was ist das, Cousine von einem Freund von mir, die war so in Berlin halt überall, keine Ahnung, in jedem Club hat es jeder kennt, hat überall Gästelisten gehabt, überall gearbeitet und sowas. War halt voll in dem Lifestyle, in diesem Techno-Ding halt drinnen, gell. Und irgendwann ist die mal einfach ausgestiegen aus dem Ganzen, nach Südamerika gegangen und ist jetzt Schamanin dort und lebt irgendwo allein, irgendwo in der Eingacht.
Boah, aber ich fühle das. Ich schwör, wenn mir so irgendwann gut, alles hier zu viel wird, that's where you'll find me.
Meet me in Guatemala.
Ja.
Ja, geil. Hört sich gut an. Ist ja schon ein Plan, oder?
Schon, auf jeden Fall. Ich hab sehr oft drüber nachgedacht, wenn ich gar keinen Bock mehr auf alles hier habe, so, dann packe ich meine Sachen und ich führe so einen voll minimalistischen Lifestyle irgendwo auf einer Insel und easy.
Aber was dir würdest du zutrauen, dass du es machst?
Sowas von.
Weil eben so das, es gibt ein paar so Leute, die eben so Sachen immer nur extrem machen. Also, und so habe ich die halt irgendwie auch eingeschätzt.
Auf jeden Fall.
So dieses, du machst was, dann machst du es voll gut und voll intens. Und irgendwann zahlt sie vielleicht nicht mehr oder du denkst, du hast jetzt genug davon und dann machst du was ganz anderes.
Ja, das komplette Gegenteil.
Also, da kenne ich ein paar so Leute und ich würde die auch so einschätzen. Also kommt das hin?
Kommt auf jeden Fall hin, ja. Safe.
Aber dabei ist nur Musik okay.
Also ich meine, ich würde auf jeden Fall mit meiner Ukulele oder Gitarre dann auf die Insel, ich würde da weiterhin Musik machen und Lieder schreiben. So. Aber keine Ahnung, im Endeffekt, das ist ja alles nur so ein Nebenprodukt, aber nie mein Ziel gewesen, weißt du, was ich meine? So alles, was jetzt gerade passiert, so Social Media und Streams und was weiß ich, das ist, angefangen hat es damit, dass ich viel zu extreme Emotionen hatte und gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich bin am Anfang auf richtig schlechte Art damit umgegangen und war self-destructive und so, weil ich halt das nicht gepackt habe, so krass zu empfinden.
Ja.
Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es mir mega hilft, wenn ich so Sachen aufschreibe. In der Schule hat uns unsere Deutschlehrerin, bless her, sie hat auf jeden Fall mir voll viele gute Sachen beigebracht, die hat immer wieder so dazu aufgefordert, dass wir einfach unsere Gedanken aufschreiben und Gedichte abgeben und so. Sie hat uns immer voll kreativ gefördert. So. Mhm. Und dadurch bin ich dann halt drauf gekommen, wie sehr mir das hilft und wie sehr mich das runterbringt. Ich hatte voll oft Panikattacken auch früher, wo ich halt auch gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und so Musik ist die Heilung für alles gewesen in der Zeit. Ich hätte in so viele schlechte Richtungen abdriften können. Zu dem Zeitpunkt war in sehr schlechten Kreisen auch unterwegs und Musik hat mich einfach legit gerettet. Das klingt so cringe, aber...
Nein, es klingt irgendwie so klischee-mäßig, aber es ist, ich kann mir das voll gut vorstellen. Also für die war es halt dann so Ventil quasi so...
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe halt dann so gelernt, so dieses Türchen in meiner Seele zu öffnen und Dinge rauszulassen und das war so befreiend für mich.
Ja. Schön. Ich finde auch, ich möchte natürlich über die Musik-Sache auch noch weiterreden eigentlich, aber was du, das hast du schon öfter erwähnt, in diese falschen Kreise, dass du da irgendwie fast reingeraten wärst. Mich würde interessieren, wie du das irgendwie erkannt hast, dass das irgendwie die falschen Kreise sind und wie du da dann rauskommen bist. Also das muss ja ein Freundeskreis oder sowas gewesen sein. Also hast du dann denen gesagt irgendwie, hey, geht's nicht mehr aus oder hat sie das dann so einfach ausgefadet so ein bisschen oder...
Naja, ich habe halt einige Steps begonnen zu nehmen, die quasi für mein Wohlergehen einfach gesorgt haben. Und dadurch habe ich immer mehr die Realität gesehen und immer mehr gecheckt, dass das keine echten Freunde waren im Endeffekt. Und dass mir nie so, also ein paar davon natürlich, aber so, es war einfach so, vor allem so Pre-Corona-Times, echt... auch noch als Teenager so, ich hatte keine Ahnung, Leute waren nett zu mir und ich dachte, das sind meine Freunde, weißt du, was ich meine? Ich war halt teilweise so verunsichert mit mir selbst, dass es mir schon gereicht hat, wenn jemand nett zu mir ist.
Ah, okay.
Aber mir ist irgendwie gar nicht aufgefallen, wir haben überhaupt nicht dieselben Interessen, die Leute sind vielleicht auch mal irgendwie, was weiß ich, war auch viel Neid untereinander und Lästereien und viel Bullshit machen, Party machen, keine Ahnung was. Und dann triffst du dich mal in einem normalen Surrounding und gehst in den Park und was hat man dann noch sich zu sagen irgendwie so.
Yeah.
Ich habe einfach irgendwie gemerkt, dass das mir nicht gut geht. Mir ging es einfach nicht gut und ich wusste, ich muss weg von denen, damit ich mein Ding machen kann.
Okay.
Ja.
Ist es irgendwie auch durch das entstanden, also ich habe es aus den anderen Interviews und solche Sachen auch schon öfter gesagt, dass du halt in der Schule da öfter so ein bisschen Außenseiterrolle gehabt hast?
Ja, also es ist irgendwie ganz lustig. Ja, keine Ahnung. Natürlich, also wenn man in der Schule halt nicht seine Freunde findet, dann sucht man sie sich außerhalb. Und da habe ich halt Leute gefunden, die mich verstanden haben, aber dafür waren halt andere, wahrscheinlich noch negativere Aspekte quasi, die da mitgekommen sind. Und ja, keine Ahnung. Also Schulzeit war für mich halt mega scheiße, weil ich habe mich ja auch verhalten wie ein Trottel. Also ich habe ja auch irgendwie, ja, scheiß auf das System. So, ich hasse Autoritätspersonen. Warum muss mir jemand sagen, was ich zu tun habe und so. Es hat mich so getriggert, dass ich mich nicht gefühlt habe wie ein freier Mensch.
Ah, ja.
Also es war für mich irgendwie so schlimm. Also, ich verstehe jetzt natürlich, so, man muss irgendwo was lernen und gewisse Dinge einfach so fürs Leben mitbekommen. Aber to be honest, dass das Schulsystem schon so viele Jahre eigentlich kaum verändert ist, obwohl sich unsere Welt so verändert hat, das ist für mich einfach so eine große Red Flag im Endeffekt.
Voll.
So, ich habe das halt damals auch schon nicht verstanden, warum wir nicht mehr, ich finde, man sollte viel mehr über sich selbst, über Psyche, über, keine Ahnung, wie man so zwischenmenschlich klarkommt, solche Sachen, weißt du, was ich meine? Das ist im Endeffekt, in jedem Job ist es so viel wichtiger, wie du dich selbst als Person fühlst und wie es dir geht und solche Sachen. So, natürlich, du brauchst auch all die anderen Skills, aber keine Ahnung.
Ja, aber stell dir vor, dann wärst du ja nicht Arbeiter, der sich alles gefallen lässt, sondern
genau.
Stell dir das mal vor.
Ja, und meine Lehrer haben immer gesagt, Elisabeth, wenn du immer schwänzt und nie zu spät und immer zu spät kommst, aus dir wird nie was werden, keine Ahnung was, dein Arbeitgeber, du wirst nirgendwo einen Job finden, bla bla bla. Ich denke mir so, ja, und was ist, wenn ich mein eigener Boss sein möchte? So, was ist, wenn ich keinen Arbeitgeber haben will?
Ja.
Darauf wird halt niemand, das lernst du halt nicht in der Schule, weißt du, was ich meine? So, die bereiten dich darauf vor, dass du halt irgendwo sitzt und für wen arbeitest.
Ja.
Das ist basically das Ding und Ja,
es ist halt, man kann es nicht auf jeden zuschneiden. Ich glaube, der Podcast überschreitet da seine Kapazitäten, wenn wir jetzt das Schulsystem auseinanderlegen. Aber ich verstehe es voll und dass du das dann irgendwie auch so.
Dann war ich halt auf einmal so, ich war halt auf jeden Fall, ich hatte komplette Teenie-Phase des Extrem. Wie gesagt, ich lebe in Extremen und da war ich halt ein extremer Rebell und ein bisschen ein Trottel auch. Also ich war dann auch ein bisschen so Verschwörungstheoretikerin in der Klasse. So, ja, kommt einfach alle nicht, dann müssen wir hier nicht sitzen.
Ach so. Ah, da wolltest du dann so aufstacheln.
Ja, auf jeden Fall und keine Ahnung. Also ich wurde schon auch zu gutem Grund quasi teilweise ausgestoßen. Jetzt kann man echt nicht so die anderen dafür blamen. Also würde ich jetzt so mit meinem 15-jährigen Ich zusammensitzen, ich würde die auch nicht mögen. Okay. Alles gut.
Okay. Ja, zumindest kannst du das über dich selber sagen.
Voll.
Ja, ist auch schon mal gut. Ja, da gab es ja nur 1000 Sachen. Aber was mich aber zum Beispiel auch noch interessieren wird, müssen wir über luzide Träume reden oder hängst du schon raus?
Ein bisschen, to be honest. Lass was anderes.
Okay, passt. Gut, dass du es sagst. Ja, das ist immer der Scheiß, wenn man so Sachen, so gute Aufhänger hat in den Projekten, dann wird man natürlich die ganze Zeit danach gefragt.
Ja, aber ich meine, ich finde es schön, darüber zu reden. Ich habe nur immer Angst, kennst du das, wenn du quasi Dinge immer wieder neu erfinden musst, damit du nicht immer dasselbe sagst. Und dann, also nicht neu erfinden im Sinne von, ich erfinde etwas, aber im Sinne von, ich muss die Aussagen neu formulieren. Aber damit besteht immer die Gefahr, so, dass ich möchte es nicht verfälschen. Ich möchte meine Erinnerungen nicht verfälschen. Und damit ich das nicht tue, müsste ich eigentlich immer genau dasselbe sagen. Und das ist halt auch langweilig.
Ich meine, ich hätte natürlich jetzt nicht die Fragen gefragt, die du eh schon beantwortet hast.
Ja, so. Aber dann können wir gerne drüber reden.
Naja, also wie du prinzipiell, willst. Ich habe das letztens mit der Alina, mit der Anne auch schon geredet. Es geht ja dann eigentlich, also eigentlich ist die Schuld, die Bringschuld beim Journalisten, dass der dir Fragen stellt, die nicht schon tausendmal wieder gekaut worden sind und liegt nicht bei dir. Also ich finde, wenn ein Journalist, ich glaube, das sage jetzt jeden Gast, das habe ich der Alina letzten Tag schon gesagt, wenn dir ein Journalist unnötige, fade Fragen stellt, dann gib ihm Gas und sag, hey, ja, ist Scheiß. Das ist meine Mission, dass er das ändert. Na, mich würde es interessieren, ob das für die so, ich frage dich mal, dann siehst du, ob sie zart.
Okay, passt.
Ob das für die so eine Art Realitätsflucht auch war.
Oh mein Gott, sowas von.
Ja.
Also am Anfang fand ich es richtig creepy und ich hatte jedes Mal Angst vorm Schlafen gehen. Ich habe so mega lang bei meiner Mom im Bett geschlafen tatsächlich, weil ich hatte wirklich so Schiss. Ich war so, keine Ahnung, es hat mich einfach voll fertig gemacht. Und dann irgendwann, als ich eben gelernt habe, quasi so meine Albträume zu kontrollieren und irgendwie so darin bewusst zu leben und herumzufliegen und irgendwie so meine eigenen Entscheidungen zu treffen, so im Traum, die Welt ein bisschen so zu bilden, zu formen. Ab da, wo ich das gelernt habe, einmal war so der Rekord, wo ich irgendwie 18 Stunden oder so geschlafen habe als Kind und ich habe gar nicht irgendwie davor durchgemacht oder sonst irgendwas. Oh, wow, okay. Ich war einfach nur immer weiter geschlafen, weil es war so eine Art von Traum, wo ich jedes Mal, wenn ich die Augen geschlossen habe, genau an der Stelle weiter träumen konnte.
No way.
Kennst du das? Wenn du quasi aufwachst kurz und dann schläfst du wieder ein und dann träumst du denselben Traum weiter.
Das ist das Beste, was passieren kann.
Ja, und wenn es halt ein toller Traum ist, dann ist es so, wow. Und ich habe voll oft so ich war am liebsten in so Welten oder habe mich konzentriert vorm Schlafengehen, dass ich von sowas träume, ich würde sagen, 100 Wasser ist noch am ehesten so der Artist, der so der Architektur zutreffen würde.
Also ein bisschen so zerlaufen.
Zerlaufen, so gewölbt, eigentlich so voll, so dass es eigentlich gar nicht möglich wäre physikalisch, dass das Haus steht.
War es auch voll bunt?
Auf jeden Fall, mega bunt. So, du gehst und auch selbst der Boden war nicht gerade. Es war so wie so Wellen, auf denen man geht. Und so überall sind so große Pilze und so. Keine Ahnung, legit wie so auf einem Acid Dream, I guess. Yeah. Yeah. Und ich als Kind halt. Ich habe halt auch mega gern Mario Kart gespielt, vielleicht war ich davon auch beeinflusst. Aber ich habe das immer sehr gefeiert, so Zeichentrick, animierte, so Fantasiewelten, das war für mich immer mega, I don't know, faszinierend und ja, wahrscheinlich schon irgendwie auch Realitätsflucht, I guess. Wobei ich auch aus der Realität oft eine Fantasiewelt gemacht habe als Kind und also teilweise auch noch immer, keine Ahnung. Ich kann halt irgendwie, ich bin sehr gut darin, würde ich mal behaupten, so mein Mind zu kontrollieren in gewisser Hinsicht, dass ich es quasi in eine positive oder auch negative Richtung lenken kann, wenn ich möchte. Und ja, ich kann dann irgendwie so aus den weirdesten Situationen etwas Schönes machen in meinem Kopf oder.
Aber ist es dann so entkoppelt von der Realität? Also, oder hast du einfach nicht eine andere Sichtweise?
Ich sehe die Realität anders, sage ich mal. Es ist nicht entkoppelt von der Realität, sondern ich bin dann einfach ein bisschen.
Einfach eine andere Perspektive.
Ja, keine Ahnung, es klingt irgendwie so, als wäre ich so ein Special Snowflake oder so. Ich will mich jetzt auch nicht so als so fucking besonders irgendwie. Das ist auch so eine Realisation, die ich in letzter Zeit ein paar Mal hatte. Ja. Man denkt ja oft als Kind, man muss dann halt erst so im Teenager-, jungen Erwachsenenalter rauskommen aus dem Denken, dass man halt irgendwie als dieser eine Superheld geboren wird, der jetzt irgendwie morgen von der Matrix einen Auftrag bekommt, um die Welt zu retten. Weißt du, was ich meine? Also, so, wir sind im Endeffekt alle was Besonderes, aber gleichwertig viel, weißt du?
Ja. Und das hast du erst gewöhnen müssen.
Nee, ich war schon am Anfang so als Kind, ich war so, oh mein Gott, so, wann verwandle ich mich zu einer Meerjungfrau? Weißt du, was ich meine? Ich habe so drauf gewartet, so, wann kommt jetzt irgendein Dude und sagt mir, ich kann nach Hogwarts.
Ja. Für mich war es Dragon Ball.
Wann
kann ich Saiyajin werden, so Super Saiyajin.
Boah,
so.
Auch geil. Die Ästhetik, ich lieb's.
Bist du generell Anime-Fan?
Ja, voll. Ja.
Was schaust du?
Was habe ich geschaut? Was ich auf jeden Fall sehr mochte, war Samurai Champloo. Das ist so mit Hip-Hop-Musik nämlich. Ja. Made in Abyss.
Geil.
Mega geil.
Nächstes Jahr kommt zweite Staffel.
Oh mein Gott, so nice. Dann wie heißt nochmal diese Anime-Serie, ich habe es leider vergessen, wo sie quasi in einem Kinderwaisenhaus sind. Und nach dürfen Kinder angeblich zu ihren neuen Familien gehen und irgendwann kommen sie drauf, dass die getötet werden von so einem Monster.
Oh Gott, ich hab davon gehört, aber ich weiß auf keinen Fall den Namen, aber ich habe davon gehört.
Ja, ich habe voll vergessen, wie das heißt, aber das fand ich auch mega nice. Generell, so mein Ex-Freund war auf jeden Fall mega Anime-Fan und der hat mir so viel Stuff gezeigt und ich war so begeistert. Also ich habe ja Studio Ghibli schon immer gefeiert, aber das war halt so die Basic-Sachen, die irgendwo jeder kannte. Mhm. Aber durch ihn habe ich dann halt nochmal auch so Mangas und so ein bisschen specialigere Sachen so gefunden und bin voll reingekippt auf jeden Fall. Feiere ich sehr. Ja.
Ich liebe es auch. Ich finde es so witzig, dass du Made in Abyss sagst. Das hat mich so geflasht. Und vor allem, ich verzögert meine Freunde die ganze Zeit. Also ich sage denen die ganze Zeit, schaut euch das an.
Also es ist wirklich gut.
Vielleicht gibt einer das den letzten Stoß. das war, ich finde, schon mal ganz gut.
Ja, voll. Ja.
Alter Eco, euer Anime-Podcast, Empfehlungspodcast. ich find nämlich immer, also ich habe es jetzt ein paar Mal so gemacht, dass ich dann irgendwie so weitergesprochen habe, irgendwelche random Sachen. Mhm. Und dann finde ich aber, zieht sie sich oft ein bisschen. Und ich finde, jetzt haben wir...
Voll gut eigentlich, so ein paar Themen.
Wir haben mehr Stunden.
Eine Stunde, oha.
Wir haben fast eine Stunde geredet. Jetzt geht immer so schnell vorbei, gell?
Ja, voll. Ja. Aber es war voll schön. Rollercoaster auf jeden Fall.
Das stimmt, ja. Wir haben extrem viel durchgesprochen.
Ja, wir waren voll deep, wir waren happy, wir waren random. I love it.
Sehr gut. Ich gebe dir nur einen Filmtipp für dieses Tagträumen, weil ich glaube, du hast das einmal irgendwo so erwähnt, dass das teilweise so ein bisschen vermischt mit Träumen und Realität und so. Mm. The Science of Sleep, das ist von Michel Gondry, der zum Beispiel, wie heißt es auf Englisch, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, kennst du den?
Ja.
Der hat den auch gemacht. Mm. Und Science of Sleep, da geht es immer um einen Typen, der halt... so in seiner Traumwelt also ein bisschen lebt und das hat sie vermischt und das ist halt so lieb gemacht, weil die ganzen Special Effects sind alle handcrafted. Also einmal träumt er, dass er über der Stadt fliegt halt und das haben sie so gedreht, dass er in so einem riesigen Aquarium ist und hinten auf die Wand haben sie die Stadt hinprojiziert, das aus Karton selber so gemacht haben in Stop Motion und er fliegt dann so drüber.
Ich liebe sowas, oh mein Gott.
Ich finde, das ist einer meiner Lieblingsfilme und das wollte ich dann nur sagen.
Dankeschön, okay. Mir geliebt. Hat mich voll gefreut, auf jeden Fall.
Ich auch. Willst du noch irgendwas pluggen?
Pluggen?
Ja.
Im Sinne von?
Keine Ahnung.
Dass ich noch
neues Projekt, Insta, keine Ahnung.
Ja, jetzt kann ich es eigentlich schon sagen. Am 18. Juni kommt dann eine neue Single mit einem Secret Feature Gast. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das, genau bei ihm habe ich so beschlossen. Okay, jetzt habe ich schon verraten, es ist ein Er.
Ja.
Aber ich finde einfach, es ist so unerwartet. Also Leute, die uns beide kennen, können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie dieser Track klingt. Und das finde ich so geil dran. Ah. Also ich freue mich schon sehr drauf, auf jeden Fall.
Das ist ein guter Teaser. Nice. Ich würde auch noch was sagen. Ich würde mich freuen, drückt auf Follow, wenn es euch gefallen hat, bei Spotify.
Ja, auf jeden Fall.
So Sachen. Und wenn nicht, dann schaut. Aber danke fürs Zuhören.
Danke.
Eli, danke fürs Dasein.
Und danke, dass ich hier sein durfte.
Und ich würde sagen, bis bald.
Bis bald.
Baba.